Also, zweite Sammel 1. Was bisher geschah? Nochmal für die, die nicht da waren. Spannend war es. Also damit hat Saul sein Leben zweimal verschont. War die schwerste Zeit in seinem Leben. Und keine Ahnung, als er Saul das zweite Mal verschont hat, irgendwas ist bei ihm dann, irgendwie war dann die Power weg. Ne? So ein Burnout, so ein Ausgebranntsein. Und was macht David? David flieht in die Welt zu den Philistern. So und wohnt da, ich glaube fast 2 Jahre, ich habe es jetzt vergessen. Naja, ziemlich lange Zeit. So und kriegt da seine Stadt mit seinen 600 Männern und seinen Frauen und so weiter und den Kindern und Vieh und alles. So ein Zicklack. Und lässt sich da echt gut gehen. So ein geht außerhalb von Philisterland und Jerusalem mit seinen Männern los, so und tötet alles, was in diesem Dorf da ist, plündert alles und kommt wieder zurück und geht dann zum König von Ziklag und sagt so, weil der König hat immer mal so nachgefragt, und wen hast du jetzt in Jerusalem oder in Israel, so hast du ein paar Dörfer von Israel kaputt gemacht und so, ein paar Leute getötet, und da wird immer, ja, da und da bin ich und da, so das sind. Es ist schon krass, so sein Herz zu sehen, Menschen sind zu einem fähig, sagt die Bibel. Der David ist jetzt nichts anderes. So, weißt du, er wird da zum Barbaren, zum Mörder. So, und geht über Leichen. So, und häufelt sich sein Geld an. Und weißt du, ich glaube, bei uns ist es halt auch so, dass wir echt aufpassen müssen, so nicht anzuhäufen. Ne? So, wenn wir nur auf den Profit aus sind und auf Ruhm und so, dann werden wir auch früher oder später über Leichen gehen müssen. Auch wenn es nur geistliche Leichen sind. Ne? Dann machst du Kompromisse und dann so ein, ja, geht das weg. So dieses reine mit Gott. Na jedenfalls, was ist passiert? Saul ist in der Schlacht mit den Philistern und die Philister so sagen zu David, hey, dir vertrauen wir nicht, so wir wollen, dass du in Ziklag bleibst. Und David bleibt mit seinen Männern in Ziklag. Die Philister gegen Israel. Ein Riesenschlacht. So ein David und seine Männer sind wieder auf dem Weg zurück nach Ziklag. Und was sehen sie? Ihr ganzes Dorf, ihre ganze Stadt ist verbrannt und ausgeplündert und keine Kinder, keine Frauen mehr da, kein Vieh mehr da. So. Und David, seine Männer wollen ihn umbringen. Und David sagt, los, wir holen die jetzt so und reitet los. Und fängt wieder an, Gott zu suchen. So, und sagt wieder, hey Gott, so führe mich bitte. So, soll ich hinterher? Und Gott sagt ja. Macht er auch. Und die finden natürlich die Amalekiter, die waren es nämlich. So, metzelt da alles nieder, so, holt die ganze Beute, weil die Amalekiter haben das ganze Philisterland leergeräumt. So, also die kommen echt reich zurück. Und wieder zurück nach Ziklag. So ein, lesen wir, 1. Samuel. Achso, noch was Wichtiges. König Saul auf dem Schlachtfeld Israel, ne, gegen die Philister. Ein harter Kampf und der hat bestimmt schon viele getötet, so ein, aber der kann nicht mehr, das ist am Ende. Ist ja nicht mehr der Jüngste. So ein, und sitzt dann da, lehnt sich auf seinen Speer und ruft seinen Waffenknecht und sagt, bring mich um. So, weil die Bogenschützen, so ein, die holen ihn schon langsam ein. Und wer mal ein Spiel gespielt hat, wahrscheinlich nicht, oder einen Film gesehen hat, so Bogenschützen kommen nicht allein. So, diese Pfeile, die da den ganzen Himmel verdunkeln, so, die netzeln alles nieder. Und Saul weiß, ich habe jetzt keine Chance mehr, das war's. Weil da kommen nicht nur die Bogenschützen, sondern auch diese Panzer, diese Streitwagen, ne, mit den Gemetzeln da, mit diesen Säbeln an den Rädern, so die alles niedermachen. Und Saul ruft den Waffenknecht und sagt, bring mich um. Und der Waffenknecht sagt, hey, das kann ich nicht machen. Und Saul stürzt sich in seinen eigenen Speer und stirbt. Und seine 3 Söhne, also er hat 4, aber 3 sterben hier auch auf dem Schlachtfeld und darunter ist auch Jonathan, so ein Davids bester Freund. Und einer der geistlichsten Menschen in der Bibel. Über den liest man nie, dass er irgendwas falsch gemacht hat. So. Und der Wachenknecht von Saul stürzt sich auch rein und tötet sich auch. Okay. Also, 2. Samuel 1, Vers 1. Und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht gegen die Amalekiter zurückgekommen ist und 2 Tage lang in Ziklag geblieben war. Siehe. Und es ist schon krass, weil der Philisterkönig hat ja gesagt, oh David, du bist ein Engel gleich. Also der wollte unbedingt David mit dabei haben bei der Schlacht. Der wollte sogar, dass David mit seinen Männern hinten hinter der Front von den Philistern ist. Beim König, um den zu beschützen. Und die Fürsten der Philister haben ja gesagt, so hey, David, dem vertrauen wir nicht. So, nachher stellt er alles um und dann kommt er von hinten und bringt uns von hinten um. Und David hat es immer noch nicht so mit Gottvertrauen für die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Und wir sehen hier, er holt diesen fetten Gewinn von den Amalekitern. Und das Erste, was er macht, ist wieder zurück nach Ziklag, zurück in die Welt. Weil er weiß, er steht in der Gunst von dem König. Und jetzt kann er noch besser leben als vorher. Und das ist super traurig. Und ich sehe das in meinem Herzen, ich sehe das bei anderen. Es ist echt schade, dass wir... Ah, ist egal, kommt später. Lesen wir weiter. Und siehe. Da kam am dritten Tag einer aus dem Heer Sauls. Mit zerrissenen Kleidern, mit Erde auf dem Haupt. Das hat so viel wie Trauer und Demut bedeutet. Und als er zu David kam, da warf er sich zur Erde und beugte sich. Und David aber sprach zu ihm, hey, wo kommst du her? Er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heer Israels entflohen. Und David sprach zu ihm, na, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sprach, das Volk ist aus der Schlacht geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David sprach zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, hey, woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Und der junge Mann, der ihm dies sagte, er sprach, ich kam zufällig auf den Berghang von Gibea und siehe, Saul, der lehnte sich auf sein Speer und siehe, Streitwagen und Reiter jagten ihm hinterher. Und er wandte sich um und dann sah er mich und dann rief er mich. Und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, hey, wer bist du? Ich antwortete ihm, na, ich bin ein Amalekiter. Da sprach er zu mir, na, dann tritt doch her und töte mich. Denn Todesschwäche hat mich ergriffen, während ich noch bei meinem vollen Bewusstsein bin. Da trat ich auf ihn zu und tötete ihn. Und ich wusste wohl, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und den Spangen von seinem Arm. Und ich habe sie hergebracht zu dir, mein Herr. Hast du dieses, wie nennt man das? Ist heute so hypermodern, dieses Beihilfe zum Mord. Also, wenn jemand für die Moral heute, wenn jemand sagt, so, na, der, ach, hat keinen Sinn mehr, dass der lebt. Und dann Sterbehilfe, genau. Weißt du, diese Sterbehilfe hier, wir werden gleich sehen, was David davon hält und auch was Gott davon hält. Lesen wir weiter. Da sprach er zu mir, tritt doch her, Hammer, Vers 11. Da fasste David seine Kleider und er zerriss sie und ebenso alle Männer, die bei ihm waren. Und sie stimmten die Todesklage an und sie weinten und sie fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Ist doch... Sauls Herz ist doch wirklich krass, oder? Ich meine, versetzt euch nur mal zurück, Saul hat ihm alles genommen. Sein Ruhm, seine Würde, sein Haus, seine Familie, ne? Sein Amt. David musste alles verlassen. Sein Mentor, seinen besten Freund, musste, ja, 14 Jahre lang, glaube ich, in der Wüste umherziehen, alleine und dann mit 600 Halunken, ohne eine feste Bleibe, ist der Starke viel größer als Goliath. David so ein, dass er gebrochen ist und einfach überhaupt keine Kraft mehr findet. Nicht mehr in Gott, nicht mehr in sich, nicht mehr in seinen Männern. Und zur Welt flüchtet. Raus aus dem heißen Land, raus aus dem Gottesdienst, so raus aus all dem, was ihm wichtig ist und was er liebt. Und darum ist nur Saul schuld. So ein Saul hat ihn gebrochen. So, das war sein Dorn, den Dorn, den Gott benutzt hat, um ihn zu einem gebrochenen Mann zu machen. So, bis Saul war David stark. So war David ein Held. Schon als Bub so geht er hin zu Goliath und kämpft mit Bären und mit Wölfen und was weiß ich. Aber Gott kann so jemanden nicht gebrauchen. Jemand, der noch nie gefallen ist, jemand, der noch nie verloren hat, der schwebt durch die Welt und ist so ein Superhero. Wenn auch äußerlich oder wie so demütig scheint, aber weißt du, wenn du nur ein Beispiel, die Engel. Gott sagt, die Engel gucken auf uns runter und lernen an uns Gottes Gnade. Weil sie selber können Gottes Gnade nicht erfahren, weil sie nicht sündigen. Weißt du, und die gucken da und verstehen das nicht und sind total erstaunt, was Gott uns beibringt und was Gott uns zeigt und wie wir mit Gott zusammen sein können und so weiter. Jemand, der noch nie gebrochen wurde von Gott, jemand, der noch nie gefallen ist und noch nie in Sünde geraten ist, der ist nicht wirklich stark. Weil nur jemand, der weiß, dass er schwach ist und jemand, der weiß, dass er leicht fällt, der ist halt so nah bei Gott, dass er jeden Moment sagt, ich brauche dich, wenn Not am Mann ist. Ich schaffe das nicht, bitte bereite du alles vor. Ich möchte dir folgen, ich möchte dir dienen. David hat das gebraucht. Diese lange Trübsal. Bei ihm war es so, weil Gott einen riesen Plan noch hatte mit ihm und eine riesengroße Aufgabe. Bei uns muss es nicht unbedingt das sein, dass wir dann die Welt evangelisieren oder König werden oder Königin oder sonst was. Kann sein, dass es dann ganz normal weitergeht. Aber wenn wir durch so eine Zeit gehen, dann können wir sicher sein, dass wir vorbereitet werden für das, was noch kommt. Vielleicht wird es noch schlimmer. Aber es ist gut, da durchzugehen. Weil wir dadurch halt erfahren, wer wir sind. Weil es uns immer wieder zu Gott hinbringt. Schätze es wert. Wenn es dir dreckig geht. Und weißt du, wenn ich jemanden hätte in meinem Leben, der mir so auf den Sack, der mir so auf den Zeiger geht wie der Saul, der mir alles nimmt, der mir meine Frau nimmt und meine Kinder, der mich dazu veranlasst, dass ich flüchten muss und weißt du, im Ghetto mich bewegen muss, auf der Straße schlafen, und gucken, wo kriege ich heute mein Essen her, und wo kann ich mich mal waschen, weißt du, wo gehe ich jetzt aufs Klo, weißt du, wenn jemand, ein Mensch mich so kontrollieren könnte, und ich wüsste, wenn dieser Mensch stirbt, dann bin ich an höchster Stelle. Dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, was ziehe ich an, wann kann ich baden, und was kann ich essen. Wenn du diesen Blick hast, wenn dieser Mann stirbt, oder diese Frau, und ich sitze dann auf dem Thron, und ich sage, heute habe ich Hunger auf das und dann kommt es schon. Und heute möchte ich 3 Wannen haben und dann sind sie da. Würdest du dich freuen, wenn er stirbt oder nicht? Ich glaube, ich wäre echt erleichtert, wenn Gott dieses Ding oder diesen Menschen endlich aus meinem Leben rausgeschaffen hat. Aber David weint hier um Saul. Und David opfert sogar für Saul. Er fastet. Und wenn jeder, der schon mal gefasst hat, der weiß, dass es ein Opfer ist, macht keinen Spaß. Und nicht nur das. David singt ein Lied. Lesen wir das von der Lied. Vers 17. Und David stimmte das Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und das ist schon krass, oder? So David, der Psalmist, klar, der hat nur Schlager geschrieben. Weißt du, und die sind heute noch da. So ein Schlager müsste heute mal jemand schreiben. So ein all die tollen Lieder, zu der wir heute tanzen oder uns anhören und sagen, boah, tolle Musik, selbst Elvis Presley oder so. Also Elvis wird es nicht 2000 Jahre schaffen, glaube ich. Weißt du, aber David, seine Songs sind hier. So ein David schreibt dieses Lied zu Ehren von dem Gesalbten des Herrn, zu Ehren von seinem schlimmsten Feind. So, liebe deine Feinde. Und David stimmt das Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lernen sollte. Das wird dann der Jonathan sein, weil der hat den Bogen geschossen. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Deine Zierde Israel liegt auf den Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Berichtet es nicht in Gad, verkündet es nicht auf den Straßen Askelons, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister. Gad und Askelon sind große Hauptstädte der Philister gewesen. Ihr Berge von Gilboa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen, noch mögen Felder da sein, noch dem Hebopfer kommen, denn dort ist das Schild des Herrn schmählich hingeworfen worden. Das Schild saut, als wäre es nicht mit Öl gesalbt. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der Helden ist Jonathans Bogen niedergewichen, nie zurückgewichen. Und das Schwert Sauls, das ist nie leer wiedergekommen. Saul und Jonathan geliebt und lieblich im Leben, sind doch im Tod nicht geschieden. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israel weint über Saul, der euch köstlich in Purpur kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Wie sind doch die Helden gefallen mitten im Kampf. Jonathan, er liegt erschlagen auf den Höhen. Oh, es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Weil du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe, mehr als Frauenliebe. Wie sind die Helden gefallen und verloren die Waffen des Krieges? Also er schreibt das Lied. Und eigentlich nimmt David, wenn man so in die Zeilen guckt, keinen Namen. So, aber in dem Lied Saul, Jonathan. Und was ihm er sagt, singt es euren Kindern. Und das heißt, selbst die nächsten Generationen und die übernächsten Generationen, die sollen den Namen Saul nicht vergessen. Hey, und das ist schon Hammer. Und wir müssen aufpassen und daran uns ein Vorbild nehmen, weil das echt jesusgemäß ist. So, weil Bitterkeit ist so mit das Schlimmste, was uns passieren kann. So, das ist das, was uns von innen her zerfrisst. So, das ist das, was uns alles raubt. So, und ich erlebe das heute nur und ich habe damals so eine Zeit durchgemacht, so meine Eltern sind schuld. So, ne? Die haben mich zu heiß geduscht oder so. So, oder der Gärtner ist schuld. So, oder meine Lehrer damals, die haben mich nicht verstanden. So, oder der Mann ist schuld, der mich vergewaltigt hat, als ich 12 war. Oder, weißt du, und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und wir hören heute die krassesten Geschichten. So, weißt du, und ja, es ist viel leichter zu sagen, du bist schuld, als zu sagen, ich werde nicht zulassen, dass mich das negativ verändert. So, dass mich irgendwas runterzieht. So, ich werde nicht zulassen, dass mich irgendwas scheidet von der Liebe von Gott. Und vielleicht haben meine Eltern viele Fehler gemacht. Höchstwahrscheinlich. So, aber trotzdem habe ich die Wahl, mich zu entscheiden, welchen Weg ich gehe. So, und hey, lass nicht zu, dass du bitter wirst auf den Menschen, der dich verletzt. So, und in der Ehe ist es so, dass du dich andauernd verletzt. Und das kommt nur daher, so, weil wir, jeder Mensch, wir alle sind totale Egoisten. So, und wenn zwei Egoisten aneinander treten, dann gibt es Zoff. Und man verletzt sich manchmal mit Worten und manchmal mit den Worten, die man nicht gemacht hat. So, weil man nichts gesagt hat. Oder weil man das, keine Ahnung, so, wenn man irgendwas nicht getan hat oder weil man was tut. Und ich erlebe das in der Ehe, ich komme nicht drum rum. So, weil manchmal tue ich Dinge aus vollem Bewusstsein und für mich ist das absolut richtig und okay so. Und meine Frau verletzt sich damit. Also das kriege ich erst damit, wenn sie es mir sagt. So, und wir kommen nicht drum rum, andere zu verletzen. So, und Menschen werden uns ständig verletzen und ständig wehtun. So, und die Frage ist halt nur, wie gehen wir damit um? So, Johannes hatte da, nee, der Petrus stand vor Jesus und hat gesagt, naja, vergeben, okay, aber naja, 7 ist schon ganz schön viel, 7 ist heilige Zahl. Ja, 7 mal vergeben, ne, Jesus? Und Jesus sagt so, oh Mensch, Petrus, so ein 77 mal 7 sind, ich hab's gar nicht nachgerechnet, 400 noch irgendwas? Keine Ahnung. Ist auch wasch. So. Aber hey, selbst 100 mal mitzuzählen, so, jetzt hat er mich schon wieder verletzt. So, ne? Und ich vergebe dir wieder. So, irgendwann hörst du auf zu zählen. So. Weißt du, Jesus meinte damit nicht, wir sollen nachrechnen, wie oft, sondern Jesus meinte, das soll eine Lebenseinstellung sein von uns. So, das soll unser ganzes Leben einfach, das soll der Weg sein, den wir gehen. So, die Leute verletzen uns oder nehmen uns das weg, was uns gehört. So, und wir gehen einfach weiter so, und lieben die Menschen weiter. Und das kann nicht aus uns kommen. So, ich kenne das. So, ich fühle mich verletzt und dann möchte ich das gerne klären. Ne? So, oder dann möchte ich gerne sauer und bitter sein manchmal. So, ja, aber Jesus sagt, unsere Einstellung soll anders sein, göttlich sein. Und göttliche Einstellung ist Gnade. Und das reicht schon, wenn wir uns einfach Jesus mal angucken, so wie, weißt du, wie Gott uns gnädig ist. So wie er uns vergibt. So eine Vergebung, wenn du jemanden vergibst, so dann hat das nichts damit zu tun, so dass du dich danach fühlst. Auch wenn wir vergeben müssen, dann fühlen wir uns verletzt. So eine Vergebung, das hat auch nichts damit zu tun, dass wir sagen, jetzt werde ich nie wieder daran denken. Das bedeutet Vergebung auch nicht. So ein, weißt du, Vergebung bedeutet auch nicht, dass wir habe ich vergessen. Na, ist egal. So, Vergebung bedeutet, so eine Entscheidung zu treffen. So, es ist einfach nur eine Entscheidung, so ein hey, ich werde dich nicht mehr so behandeln, als ob du mir was getan hast. So, und wir gehen einfach weiter. Das ist Vergebung. Gott hat gesagt, hey, eure Sünden werfe ich ins tiefste Meer. So, und ich hole sie nicht mehr raus. So, wenn ihr Buße getan habt, dann ist euch vergeben und ihr könnt weitergehen. Ich kram das nicht mehr vor. Oh Mann, ich kenne mich. So, gerade wenn du in einen Streit kommst, so, dann kommt das so gerne mal wieder so, ach ja, und weißt du noch, was du willst, ne? So, das ist keine Vergebung. So, weißt du, es ist richtig schwer zu vergeben. Das ist nicht menschlich. So, wenn dich jemand verletzt hat, so, oder du sauer bist oder so, weißt du, zu sagen, oh Mann, ich bin sauer, das war nicht richtig, so ein, das hat was gekostet, so ein, aber hey, weiter geht's, ich lieb dich. Hey, das kann nicht von uns kommen. Und da brauchen wir Gott wieder. Das sind, Vers 14. Und David sprach zu ihm, wie? Du hast dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten des Herrn zu legen, um ihn zu verderben? Weißt du, da kommt dahin der Amalekite und denkt so, ich denke mal, er war der Erste auf dem Schlachtfeld, der Saul entdeckt hat. So. Hätten es die Philister gemacht, die hätten die Krone sofort genommen. Ne? Oder jemand anderes. Ich denke mal, der Typ ist da zufällig lang und hat gesehen so, oh, Saul hat Selbstmord begangen. Da liegt jetzt tot da. Ist hin, hat die Krone genommen und das Ding da vom Arm. So, und hat sich gedacht so, okay, eBay gibt's noch nicht. Aber ich kann trotzdem noch richtig viel Asche machen. So, und vielleicht auch ein richtig gutes Leben, einen guten Stand haben jetzt. Jetzt gerade bin ich niemand, das war ein junger Mann. so ein, oder hey, ich gehe zu seinem größten Feind, genau, ich gehe zu David hin, so ein, und dann bin ich der Held, so ein, und dann bin ich vielleicht, werde ich vielleicht irgendwo hingesetzt oder ich krieg wenigstens Ansehen und Geld und einen guten Rang und kann mich da bei Davids Männern runtermachen, der wird jetzt eh König. So ein, ist immer gut, einen Stein im Brett zu haben beim König. So ein, was sind, und der steht da total erwartungsvoll so und denkt so, oh, was kriege ich jetzt? So ein, und David sagt so, hey, was, du hast den Gesalbten des Herrn umgebracht? So, hast du überhaupt eine Ahnung, was du da getan hast? Und du kommst noch her und denkst, du bist im Recht? Und David rief einen seiner jungen Männer und sprach, hey, tritt herzu und erschlage ihn. Und er schlug ihn, dass er starb. Da sprach David zu ihm, dein Blut ist auf deinem Haupt, denn dein Mund, der hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Das dazu, was Gott sagt über jemand helfen, schnell ins Jenseits zu kommen, weil kein würdiges Leben mehr ist. Gott hätte noch alles drehen können, hat er schon oft gemacht. Hey, und wir wissen nicht, was dieser Mensch, der da im Koma liegt, was der gerade denkt. Ob der gerade dabei ist, sich vorzubereiten für den Himmel. In welcher Sphäre der sich da bewegt. Wissenschaftler gucken, Hirnaktivität ist da, irgendwas passiert, ne? Aber ja. Hey, wir haben überhaupt keinen Plan. Hey, das ist Mord. Kapitel 2. Und es geschah danach, da befragte David den Herrn und sprach, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Das ist doch wieder mal Hammer, oder? David will zurück in die Welt, ist jetzt reich, braucht sich jetzt um nichts mehr zu kümmern, braucht jetzt auch nicht mehr in irgendwelche Dörfer und alles niedermetzeln, dass bloß keiner rauskriegt, dass er da war. Und könnte sich jetzt ein echt schönes Leben da in Ziklag machen. Aber Gott hat ihn berufen, so wie er uns berufen hat. Und Gott lässt jemanden, der berufen ist, nicht gehen. Gott hat gesagt, hey, du bist König. Punkt. Du kannst abhauen, so wie Jona, aber ich hole dich zurück. Und bei dir nehme ich vielleicht einen Adler, einen riesengroßen. Den mache ich nur für dich. Keine Ahnung. Aber weißt du, Gott hält seine Hand über David. Selbst in Davids schwachen Momenten. Und Gott lässt alles so geschehen. Gott schickt den Amalekiter, dass David Bescheid weiß, dass Saul tot ist. David hat von Gottes Feind, ne? Amalekiter, das waren die Saul eigentlich umbringen sollte, jeden Selbstschluss, wo er dann, was seine erste Sünde war gegen Gott, das erste Mal, dass er ungehorsam war, weil er den König und ein paar Leute stehen und liegen gelassen hat. Und Gott schickt diesen Typen da los und gibt ihm das Herz, um David halt die Krone zu bringen.
Hey.
Und jetzt steht David da, hat das, was Gott ihm verheißen hat, vor 14 Jahren ungefähr, ne, hat seine Krone in der Hand, und seinen Armreif, der so cool aussieht. Und man denkt so, okay, dann komme ich nach Hause. Und er kommt endlich wieder zu Gott und sagt, hey, Herr, soll ich jetzt zurück? Darf ich jetzt zurück? Du weißt, was ich getan habe. Du weißt, wie bestialisch ich war und so. Du weißt, dass ich von allem weggerannt habe und dir nicht mehr vertraut habe. Darf ich nach Juda? So, willst du mich noch brauchen? Und Gottes Antwort ist natürlich ja. Und wohin soll ich ziehen? Und er sprach, nach Hebron. Und ist doch auch cool, wie direkt Gott redet, oder? Hey, und wie viel mehr in uns? Weil wir haben einen Heiligen Geist. Wir haben Jesus in uns, der uns lehrt und leitet und rüstet. Hey, wie schade ist es, wenn wir darauf verzichten, Gottes klare Stimme zu hören? Wenn wir das wollen, dann können wir das hören. Ist aber oft so, dass wir das gar nicht wollen. Weil wir entweder genau wissen, was Gott will. Ne, manchmal weißt du schon die Antwort, aber du liegst so ein Gebet, oh, ich weiß es nicht, Herr, soll ich oder nicht? Eigentlich, mir ging es mal so. Und dann habe ich zwar äußerlich gebetet, ja, sag's mir, aber innerlich auf, lass es bloß nicht das sein. Es war das. So ein, weißt du, oder du betest nicht, so ein, weil es dir gerade da gefällt, wo du bist. Oder du betest nicht, weil du doof bist. So ein, Vers 2, so zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, die Achinoam, der Jezreeliterin, Jezreelitin und Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters. Eigentlich ist so die Frau Davids jetzt. Das ist so schon demütigend. Oh, das ist so die ganze Zeit immer wieder. Das ist sie, die Frau Nabals. So. Und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Und dazu führte David die Männer hinauf, die bei ihm waren, jeden mit seinem Haus, und sie wohnten in den Städten Hebrons. Also David ist zurück zu Hause in Hebron, da wohin gehört. Und die Männer von Juda, die kamen und salbten David dort zum König über das Haus Juda. Jetzt ist David endlich König nach 14 Jahren, aber noch nicht ganz. Weil er ist noch nicht König über ganz Israel, ne? Nur über den Stamm Juda. Und als David berichtet wurde, dass die Männer von Jabes Gilead Saul begraben hätten, da sandte David Boten zu den Männern von Jabes Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr dem Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, geübt und ihn begraben habt. So erweise nun der Herr Barmherzigkeit und Treue an euch. Und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr dies getan habt. So lasst nun eure Hände stark werden, seid tapfere Männer, denn Saul, euer Herr, der ist tot, und außerdem hat das Haus Juda mich zum König über sich gesalbt. Und dieses Gilead ist so ein kleiner Stamm, weißt du, und Saul, also die haben den Kopf von Saul genommen, so, und haben ihn an diesen Türpfosten da bei der Hauptstadt dran genagelt, ne? So, und die Männer, die hören das und sagen, hey, das ist absolut nicht okay. So, das ist unser König, so, das ist der Gesalbte. So, weißt du, und die opfern, also riskieren ihr Leben, so, um David noch die letzte Ehre zu geben. Saul, um Saul die letzte Ehre zu geben. So, hey, Ehre deine Herren, die Gott über dich gesalbt hat. So, das sagt die Bibel. So, ob es nur dein Arbeitgeber ist, der vielleicht absolut ätzend ist, oder dein Dozent, oder dein Mann, oder dein Pastor, oder sonst irgendjemand, dein Staat, die Polizei, so, hey, Ehre. Weil dann bekommst du Ehre zurück. So ein Hey und Opfer. So, gib dich hin, so ein, und sei einfach ein loyales Vorbild. Hey, wenn du Barmherzigkeit übst in deinem Leben, so, dann wirst du Barmherzigkeit empfangen. Jesus hat gesagt, hey, geben ist seliger denn nehmen. Denn wie viel schöner ist es, wenn wir geben können. So ein, lasst eure Hände stark werden und seid tapfer. Weil ich bin jetzt euer König. Wir werden noch sehen, was Gott dann, wie Gott Gilead segnet. Ist der Hammer. So, aber da hören wir heute auf. Ja, ich danke dir für kurz predigt. So, und ich danke dir für deine Liebe und deine Gnade. So, und dass du gerecht und treu bist und dass du uns führst. So, dass du einen bestimmten Platz hast so für uns und dass, ja, dass nichts und niemand uns trennt von deiner Liebe. Ich danke dir, dass du oft in unser Leben kommst und ja, uns wieder gerade richtest. Dass du Situationen schenkst, so, wo wir gezwungen sind, zu dir zu kommen. Und ich danke dir, wenn es weh tut. Dann weiß ich, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich bewahrst. Und ich danke dir, dass du mich veränderst. Und bitte verändere mich mehr, Herr. Ja. Lehr mich deine Gnade, lehr mich deine Vergebung. Ich möchte so gern so sein wie du. Aber das bin ich noch lange nicht. So, ich bin so fertig, wie man darf. Es tut gut, einen Freund zu haben, der nicht geht. Und einen Herrn, einen König zu haben, der nicht stirbt. Und, ja, einen Liebhaber zu haben, der der immer vergibt und nicht mehr nachfährt. Du bist wunderbar ein Vorbild in einem. Und wir wollen dir folgen. Vergib uns, wenn wir uns manchmal in unser Zickler verbergen und unseren Träumen und Wünschen nachjagen. Ich bitte dich, dass du uns da Demut schenkst, sodass wir dir folgen und dir vertrauen. Ich danke dir für deinen Segen. Amen.